Vielen Dank, liebe Sublab, und vielen Dank, Herr Schlegel. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich hoffe, Ihre Erwartungen sind nicht zu hoch. Ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen über Spekulationen, über die Vorgehensweisen und Fähigkeiten der NSA, insbesondere im Bereich der Kryptologie. Also ich grenze das ein bisschen ein. Sie werden jetzt gleich sehen. Es wird ein ganz bisschen technisch sein, aber ich hoffe, es wird nicht zu technisch sein. Ich werde auch noch ein paar andere Aspekte bringen und es wird auch einige leicht politische Aspekte beinhalten. Ja, also dann fangen wir an. Ja, fangen wir an mit den guten alten Zeiten in den 70er Jahren. Wir sehen hier das Bild eines IBM 360. Das ist ein Großrechner. Damals hatten Systemadministratoren noch Krawatten an und auch ansonsten war die Welt noch in Ordnung, wie wir gleich sehen werden. 1971 entwickelte IBM das Verfahren Lucifer. Das ist sein erstes kryptografisches Verfahren. Warum wurde das damals entwickelt? Was war der entscheidende, also was war sozusagen der Anlass dafür? Also es war so, durch das Aufkommen der Datenverarbeitung, EDV sagte man damals in Deutschland, das ist auch ein Wort, das schon irgendwie aus dem Sprachgebrauch wieder verschwunden ist, also durch EDV kam dann also das Problem auf, dass also potenziell zu viele Leute zu viele Daten einsehen konnten. Insbesondere Banken hatten also dieses Problem, dass also nicht jeder also irgendwie die Konten einsehen konnte und deshalb gab es halt irgendwie diese Nachfrage nach einem kryptografischen Verschlüsselungsverfahren, was schnell ist, was effizient ist und was einigermaßen sicher ist. Da hat der IBM-Mitarbeiter und andere Horst Feistel und seine Gruppe haben dieses Verfahren Lucifer entwickelt. So, und wie es so ist, natürlich früher oder später möchte man dann auch so eine Art Standard haben und dann gibt es auch so das Herangehensweisen an die Regierung, also das sollte jetzt auch mal ein bisschen irgendwie also mal ordentlich machen, ja, es muss jetzt alle Leute sollen jetzt auch mal so das Gleiche machen, damit das irgendwie alles gut funktioniert. Und dann gab es 1973 eine Ausschreibung vom hier Department of Commerce, National Bureau of Standards, das ist die Vorgängerorganisation der NIST, National Institute of Standards and Technology, für ein Verfahren, das dann Data Encryption Standard heißen sollte. Es hat ziemlich lange gedauert, dieses Verfahren, und man wusste am Anfang gar nicht so genau, was man da machen sollte. Dann hat man IBM sozusagen als Grundlage genommen, hat sie also damit beauftragt, hat dieses Lucifer genommen und daraus ist dann DES entstanden. So. Jetzt gibt's da einige Spekulationen darüber. Gab's auch damals schon. Ist dieses Verfahren DES wirklich genau das gleiche wie Lucifer? Was sind genau die Abwandlungen? Warum hat man genau gewisse Parameter gewählt, wie man sie gewählt hat? Und damit sind wir beim Thema. Was war die Rolle der National Security Agency? Hier der Adler und hier unten der Schlüssel. Gut. Da gehen wir mal ein bisschen in die Details. Und das ist ein ganz kleines Detail von diesem Verfahren. Dieses Verfahren beruht auf zwei Prinzipien und diese Prinzipien heißen Konfusion und Diffusion. Also Konfusion heißt, dass man lokal die Sachen einfach ganz stark durcheinander bringt und Diffusion heißt, dass man dieses Lokale dann ganz weit ausbreitet, über einen ganz großen Text ausbreitet. So, es geht jetzt nur um die Konfusion. Diese Konfusion wird mittels sogenannter S-Boxen erzeugt und diese S-Boxen sind einfach nur Tabellen. Einfach nur Tabellen und das funktioniert so, dass mittels so einer Tabelle jeweils ein Bitstring mit 6 Bits auf einen String mit 4 Bits abgebildet wird. Ja, und es sind 8 Tabellen, 8 S-Boxen und ich habe jetzt einfach mal einen Eintrag aus der 8. Box genommen und das ist wirklich einfach nur ein Beispiel, das ist ein reales Beispiel, also wenn ich mich nicht verschrieben habe, ist das ein reales Beispiel aus so einer S-Box. So, so und ja, wo kommt das jetzt genau her? Warum wird jetzt genau das hier auf das abgebildet? Das ist jetzt eben die Frage. Und was war die Rolle der NSA dabei? Ja, heute weiß man das Folgende. Oder man ist sich ziemlich sicher. Es gibt ziemlich starke Hinweise auf das Folgende. Die S-Boxen wurden von der NSA so gewählt, dass ein bestimmter unbekannter Angriff nicht funktioniert. Das heißt mit anderen Worten, die NSA hat das Verfahren nicht geschwächt, also die hatten nicht ein geheimes Wissen, das sie dann ausgenutzt haben, sondern sie haben das Verfahren gestärkt. Sie haben nur ihr geheimes Wissen nicht bekannt gegeben. Das ist interessant. Was weiß man noch? Die Schlüssellänge war enorm klein, auch schon für damalige Verhältnisse, mit 56 Bit. Also auch damals hatte man schon gesagt, also wir brauchen mindestens 64, aber sie war eben sehr klein. Das kann man auch sagen, das ging wahrscheinlich auch auf die NSA zurück oder mit ziemlicher Sicherheit. Und die Frage ist jetzt, welche Strategie steckte wohl dahinter? Also warum hat man das jetzt genau so gemacht? Warum hat man jetzt einerseits das Verfahren gestärkt und andererseits die Schlüssellänge so extrem klein gewählt? Ja gut, da kann man jetzt drüber spekulieren, aber Spekulation ist ja, also erstens ist es der Titel meines Vortrags, also schon mal gleich mal eine Entschuldigung für Spekulationen. Aber zweitens, ich glaube, dass die Spekulationen naheliegend sind. Also erstens hat man gesagt, okay, wir gehen auf Nummer sicher. Wenn wir diese Schwäche erkennen, dann erkennen die unsere Gegner früher oder später wahrscheinlich auch. Und die Gegner sind jetzt in dem Fall jetzt einfach mal die Russen gewesen. Und also die Gegner werden die ja wohl dann auch erkennen. Vielleicht war diese Schwäche auch nicht so, also war dann vielleicht doch relativ naheliegend, hat man sich gedacht. Ja, jedenfalls, wir gehen hier auf Nummer sicher. Insbesondere die Russen haben ja auch viele gute Mathematiker gehabt. So, und andererseits hat man sich wohl auf den Standpunkt gestellt, okay, wir wollen das Verfahren natürlich schon sicher haben. Also es war ja auch nicht ein Verfahren der NSA, sondern ein Verfahren dieses Büros, das eben für Sicherheit auch zuständig war. Das Verfahren soll schon jetzt im kommerziellen Gebrauch sicher sein. Und andererseits soll es für die NSA eben dann doch wieder angreifbar sein, wenn nicht jetzt in dem konkreten Moment, dann vielleicht aber 5 oder 10 Jahre später. Also das war so irgendwie die Idee, die dahinter steckte. Und da steckt natürlich auch noch was anderes dahinter. Da steckt natürlich dahinter, dass das überhaupt erstmal möglich ist, dass man ein Verfahren hat, was für die Öffentlichkeit sicher ist, aber für einen selbst, aber trotzdem angreifbar. Ja, und wahrscheinlich, also hat man gedacht, also da gibt es so einen großen Sprung zwischen den Fähigkeiten von allen anderen und einem selbst. Ja, das steckt da wahrscheinlich dahinter. So, heutzutage sieht die Welt aber ein bisschen anders aus. Heutzutage haben wir allgegenwärtige starke Kryptographie, also wir müssen jetzt auch nicht mehr 56-Bit machen, es gibt überhaupt kein Problem damit, es gibt jede Menge Sachen, die man einsetzen kann, werden auch eingesetzt. Die Forschung und Entwicklung ist viel öffentlicher geworden, die Geheimdienstwelt ist viel egalitärer, also ja, die NSA kann sich zwar einen großen Computer bauen, aber es gibt noch andere Player, zum Beispiel die Chinesen und die Russen und so weiter, können sich alle auch einen großen Computer bauen. Und die echte Mathematik in der Kryptographie ist auch viel wichtiger geworden. Ja, also es gibt jetzt heute diese kryptografischen Tagungen und das geht dann extrem mathematisch zu. Ja, in einer gewissen Hinsicht kann man sagen, dass dieses DES-Verfahren auch so ein bisschen der Startpunkt von der ganzen Angelegenheit war. Vor den 70er Jahren gab es eigentlich keine öffentliche Kryptoszene. Also es gab jetzt nicht Forscher und Mathematiker oder so, die sich mit Kryptographie überhaupt wirklich in der Öffentlichkeit, also in der öffentlichen Forschung, in der öffentlich zugänglichen Forschung beschäftigt haben. Also Leute wie Diffie und Hellman, die dann dieses Diffie-Hellman-Protokoll gemacht haben, die waren wirklich Pioniere. Ja. Und heutzutage haben wir wirklich eine andere Welt, die man vielleicht beschreiben kann durch Offenheit, Egalität, ja, und Wissenschaftlichkeit. Gut. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, wie reagiert die NSA jetzt darauf? Und das möchte ich jetzt so ein bisschen darstellen und ein bisschen darüber spekulieren. Gut. Es gibt jetzt auch richtige öffentliche Standardisierungsprozesse im Sinne von einem Wettbewerb. Man könnte fast schon sagen, einem Sportwettbewerb. Also so in dem Sinne, der Beste möge gewinnen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Verfahren AES, Advanced Encryption Standard. DES, das Verfahren, das war sehr privat. Das war zwischen einfach nur dem Büro, IBM und NSA. Jetzt das Verfahren, was zum AES-Standard geführt hat, das war ganz anders. Das war ein richtiger Wettbewerb und gewonnen hat auch ein Team aus Belgien. Das sagt ja auch was aus. Die Dienste selbst sind auch viel offener geworden. Also wenn man jetzt auf eine Tagung geht, dann also, ja, guten Tag, Herr Kollege, wo arbeiten Sie? Ja, bei der NSA. Ja, okay, schön. Und das ist auch sehr interessant. Also das ist wirklich eine andere Welt. Ja gut, ich meine, es hat ja auch irgendwie dann keinen Sinn. Also man weiß es ja schon letztendlich, wo die Leute arbeiten. Und es ist eben die allgemeine Kultur, denen sich auch Geheimdienste nicht entziehen können. Ja. Gut, also ich würde sagen, man muss schon noch ein bisschen cleverer sein als früher und man muss immer noch viel Geld ausgeben, vielleicht auch noch mehr Geld als früher. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Mal die erste Spekulation. Ja, um mal gleich anzufangen. NSA knackt AES. In Wikipedia zu AES, Advanced Encryption Standard, finden wir ganz unten den folgenden Eintrag. Im März 2012 wurde bekannt, dass die NSA in ihrem neuen Utah Data Center neben dem Speichern großer Teile der gesamten Internetkommunikation auch mit enormen Rechenressourcen an dem Knacken von AES arbeiten wird. Zitat 14. Ah, das ist interessant. Gehen wir dem mal nach. Ah, hier gibt's ein schönes Foto. Das hat freundlicherweise jemand mal aus einem Zeppelin aufgenommen. Also das war kein Mitarbeiter der NSA. Ja, dann schauen wir mal. Ah ja, Zitat 14, das war ja 14. Ja, 14. Also gucken wir mal nach. 14. Artikel in Wired 2012. The NSA is building the country's biggest spy center. Watch what you say. Ich werde das jetzt auf Englisch vorlesen, wie die nachfolgenden Sachen dann auch. Okay, ich lese vor. Was dort steht, ich lese den entscheidenden Absatz jetzt vor. The AES made its first appearance in 2001 and is expected to remain strong and durable for at least a decade. But if the NSA has secretly built a computer that is considerably faster than machines in the unclassified arena, then the agency has a chance of breaking the AES in a much shorter time. Ende des Zitates. Okay, also der Artikel geht über dieses Utah Data Center. Da wird dreimal AES erwähnt. Das ist der Absatz, der am meisten Bezug zu dem Wikipedia-Artikel hat. Also ich würde mal sagen, der Satz in Wikipedia kann gestrichen werden. Das Ganze ist eine Story. Ja? Auf sowas sollte man nicht reinfallen. Es gibt solche Spekulationen und solche. Wikipedia ist keine gute Quelle. Ein anderes Beispiel, in dem englischsprachigen Artikel über dieses Utah Data Center findet sich ein Verweis auf das, was die NSA dort angeblich macht. Und ich muss schon lachen, dieser Verweis ist auf eine Parodieseite. Auf der Seite steht sogar, dies ist eine Parodieseite. Trotzdem steht das als Link zur NSA. Ja? Also hier gibt es ja auch viele interessierte Leute. Vielleicht möchte das einer von Ihnen mal auf sich nehmen, das zu streichen. Ich habe es natürlich jetzt absichtlich nicht gemacht, um Ihnen den Gag hier erzählen zu können. Ja. Okay, außerdem, vielleicht gäbe es ja auch jemanden, der es wieder reinnehmen würde und denken würde, ich wäre ein NSA-Mitarbeiter oder so. Ja. Das gibt es ja vielleicht auch. So, okay, alles klar. Also das machen wir nicht. Also nicht so ein unseriöses Zeug. Wir machen ja nur objektive Spekulationen. Ja, okay. So. Fangen wir an. Edward Snowden ist derjenige, auf den man sich beziehen muss. Edward Snowden hat die Dokumente in die Öffentlichkeit gebracht und insbesondere dieses. Das sind wirklich Quellen, aus denen man wirklich was entnehmen kann. Es gibt ein Programm, das heißt Bull Run. PTD. We Penetrate Targets Defenses. Das ist echt wirklich eine super Abkürzung. Ja, und Bullrun ist auch interessant. Das ist eine Schlacht aus dem amerikanischen Bürgerkrieg gewesen, wo die Konföderierten gewonnen haben. Ich weiß jetzt nicht, was der Bezug dazu ist. Also auch interessant. Also vielleicht bedeutet es auch noch was anderes. Und meine Sprachfähigkeiten sind jetzt nicht groß genug dafür. Okay. Bullrun. Das ist eine interne Kommunikation natürlich, ja, im GCHQ, das ist der englische Geheimdienst. Covers the ability to defeat encryption used in specific network communications, includes multiple extremely sensitive sources and methods. Was wird da angegriffen? Secure Sockets Layer, Transport Layer Security, SSL, TLS. Also das ist schon sehr fundamental. Secure Shell. Encrypted Chat, Virtual Private Networks, Encrypted Voice over IP. Also mit anderen Worten alles. Okay, schauen wir mal weiter. For the past decade, NSA has led an aggressive, multi-pronged effort to break widely used Internet encryption technologies. Cryptanalytic capabilities are now coming online. Das genaue Jahr, auf das ich das beziehe, ist jetzt nicht wirklich klar, aber ungefähr Zeitraum, ja, weiß nicht, vielleicht 2008 oder so, ich weiß es nicht, aber es könnte ungefähr so sein. Vast amounts of encrypted internet data which have up till now been discarded are now exploitable. Ja? So, okay. SIGDEV efforts, das ist interessant, das ist noch eine listige Abkürzung. Das heißt Signal Development, wie das Internet sagt. Genau, so, machen wir weiter. So, cryptanalytic capabilities are extremely difficult and costly to acquire, require a long lead time, depend on sensitive sources, are very fragile, if lost, may never be regained. Nächster Absatz ist auch super interessant. The mere fact of a capability is very sensitive. An adversary who knows what we can cannot break is able to elude our capabilities even without knowing the technical details of how the capabilities work. So, weiter. Nochmal, was wird alles angegriffen? Ne? TLS, SSL, VPN. So, specific applications. Groundbreaking capabilities, extremely fragile. Do not ask about or speculate on sources or methods underpinning bull run successes. Okay? So, und wenn man da mitmachen will, dann muss man irgendwie erstmal irgendwas machen, irgendeinen formalen Prozess machen. So, das ist lustig, darüber soll man nicht spekulieren. Das machen wir natürlich jetzt gerade. Und also, ich würde mal sagen, unzweifelhaft ist jetzt der Fall eingetreten, von dem hier gewarnt wird, nämlich das ist jetzt halt eben bekannt. Und damit kann man sich jetzt auch dagegen schützen. Ja, also das heißt, das Geld, was da jetzt verwendet wurde, ist mehr oder weniger verloren, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also das ist jetzt wirklich der Worst Case gewesen. Gut. Okay. Edward Snowden nochmal. So. So, der Erfolg beruht auf drei Komponenten, würde ich sagen. Erstens, einem guten Verständnis von Verfahren, Produkten und der zugrunde liegenden Mathematik. Zweitens, einer überraschenden geheimdienstlichen Tätigkeit. Darauf werde ich gleich eingehen. Und drittens, viel Computerkapazität. Drittens, viel Computerkapazität. Ja? So, okay. Gut. Und auf das zweite möchte ich jetzt mal eingehen. Und zwar mit einem anderen Dokument von Edward Snowden. Das heißt SIGINT Enabling Project. So, SIGINT Enabling Project. SIGINT heißt Signal Intelligence. SIGINT Enabling Project actively engages the US and foreign IT industries to covertly influence and or openly leverage their commercial products designs. These design changes make the systems in question exploitable through SIGINT in collection, which with foreknowledge of the modification. To the consumer and other adversaries, however, the system security remains intact. So, okay. Das ist interessant. Des Weiteren. Wie das jetzt geht, insert vulnerabilities into commercial encryption systems, IT systems, networks and endpoint communications devices used by targets. Das konnte man sich schon denken, dass man sowas versucht, also irgendwas in Produkte reinmacht. Aber der letzte Punkt ist der wirklich interessante. Influence policy standards and specifications for commercial public key technologies. Ja, also, es wird nicht nur vielleicht ein Spion dafür bezahlt, dass er in irgendeiner Firma da irgendwie den Code manipuliert, dass dann da irgendwie ein anderer Code drin ist in einem Verfahren oder so, als man denken würde, oder dass man irgendwo einbricht, irgendwas macht, sondern es gibt diesen extrem langfristigen Prozess hier. Politiken, Policies, vielleicht besser Standards und Spezifikationen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das ist interessant und das, würde ich sagen, ist auch unerwartet gewesen. Ja, das ist interessant und unerwartet. Und über diesen Aspekt möchte ich jetzt vortragen. So, also das sind die drei Aspekte. Ich trage, wie gesagt, über den zweiten vor. Überraschende geheimdienstliche Tätigkeit. So, die Frage ist, war es erfolgreich? War es erfolgreich? Und also hat man geschafft, die Policies, Standards, Specifications in eine bestimmte, für die NSA vorteilhafte Richtung zu lenken? Und die Antwort ist ja. Es gibt mindestens einen Fall, wo das gelungen ist, und das möchte ich Ihnen jetzt erzählen, und ich möchte Ihnen auch die technischen Details davon erzählen. Also, Kryptographie braucht erstmal Zufall. Ja? Alle modernen kryptografischen Verfahren brauchen Zufall. Ja? Und der Zufall muss irgendwie erzeugt werden. So, der richtige Zufall muss erzeugt werden, also ein sehr guter Zufallsgenerator, richtiger wäre zum Beispiel ein Strahlungsprozess. Und nicht so gut, da wäre vielleicht, dass man die Maus irgendwie bewegt oder so. Aber Zufall ist in einer gewissen Hinsicht immer teuer. Ja? Also teuer in dem Sinne, man muss da vielleicht ein physikalisches Gerät bauen, das den Zufall erzeugt. Oder vielleicht ist es noch nicht mal möglich, weil mein Gerät zu klein ist. In einer gewissen Hinsicht ist es immer teuer. So, deshalb machen wir jetzt das Folgende. Man nimmt einen sogenannten Pseudo-Zufallsgenerator und der macht das Folgende. Unter Eingabe von ein ganz bisschen echtem Zufall produziert er einen ganz langen Bitstring oder einen immer länger werdenden Bitstring, der so wirkt, wie wenn er zufällig ist. Aber im kryptografischen Kontext bedeutet das nicht nur, dass er auf den ersten Draufschauen so aussieht, also zum Beispiel, da sollen ungefähr gleich viele Nullen und Einsen drin sein, sondern der muss wirklich unter allen Aspekten wirklich so sein, wie ein echt zufälliger String. So. Pseudo-Zufallsgeneratoren kann man sich wie kleine Automaten vorstellen. Und ich habe jetzt einfach so diesen Automat hier mal hingemalt. Also, hier ist der Automat. Das ist so ein kleines Gerätchen, ja. Hier ist irgendwo der echte Zufall. Der kommt dann hier rein. Und dann wird nach und nach immer ein Bit ausgegeben und dann wird wieder was gerechnet, wird dieser interne Zustand, kann man sagen, abgedatet und dann wird wieder was ausgegeben. Also so kann man sagen, funktioniert das eigentlich immer. Ja, so, okay, also so funktioniert das. Okay, wunderbar. Gut, und jetzt, was will man jetzt von so einem Automaten haben? Habe ich jetzt auch gerade schon so ein bisschen erläutert, will ich jetzt auch nochmal sagen. So, die Ausgabe soll ununterscheidbar von einer echt zufälligen Bitlänge-Kette derselben Länge sein. Also es soll wirklich zufällig sein. Aber ununterscheidbar bedeutet, bezüglich aller praxisrelevanten Algorithmen soll es ununterscheidbar sein. Also für jeden praxisrelevanten Algorithmus gilt, wenn ich einerseits die Ausgabe von so einem Generator habe und andererseits was echt Zufälliges, dann kann dieser Algorithmus das nicht unterscheiden. Ja, auch nicht in einem stochastischen Sinne, auch nicht in einem gewissen wahrscheinlichen Sinne. Und die zweite Anforderung ist die folgende. Wenn man schon eine gewisse Ausgabe hat, einer gewissen Länge, dann soll es unmöglich sein, eine Aussage zu treffen, was das nächste Bit sein wird. Ja? Und also jeder Algorithmus, der praxisrelevant ist, der soll also die folgende Eigenschaft haben. Ich gebe diesem Algorithmus schon die schon vorhandene Ausgabe und ich frage den Algorithmus, was ist das nächste Bit? 0 oder 1? Ja, und der Algorithmus sagt irgendwas. Und dann soll mit ziemlich genau 50% Wahrscheinlichkeit das richtig sein und 50% Wahrscheinlichkeit falsch. Denn wenn ich einfach nur raten würde, wäre es ja auch mit 50% Wahrscheinlichkeit richtig oder falsch. Also ich rate einfach 0 oder 1 und dann ist es 0 oder 1, dann habe ich 50% Wahrscheinlichkeit. Und der Algorithmus soll auch nicht besser sein. So. Also, diese beiden Sachen sollen gelten. Und in einer gewissen Hinsicht kann man auch sagen, dass die äquivalent sind. Also, wenn man das erste hat, hat man auch das zweite. Wenn man das zweite hat, hat man auch das erste. Gut. Jetzt machen wir die Konstruktion, die jetzt hier hinführt, jetzt wirklich also vom mathematischen Gesichtspunkt aus. Ich stelle Ihnen das jetzt dar, wie das jetzt dieses Verfahren funktioniert. Und was jetzt sozusagen der Trick ist, den die NSA benutzt hat. Wir brauchen erstmal das diskrete Logarithmusproblem. Also ich war ja schon mal hier, da habe ich auch schon mal drüber vorgetragen. Und alles, was darüber vorgetragen wurde, kann man ja als bekannt voraussetzen. Jedenfalls an der Uni, worüber jemals vorgetragen wurde. Nein, also wir brauchen da jetzt nicht besonders viel. Ich sag's auch jetzt. Also wir brauchen eine Primzahl, die sollte groß sein, und eine natürliche Zahl, die sollte beschränkt sein durch p nach oben. Und a, das ist sozusagen so eine Art Basis. Und dann noch eine andere Zahl, die einfach nur so eine Potenz ist, aber modulo p. Eine Potenz, Modulo P. Und die Frage ist jetzt einfach nur, x zu berechnen. Ja, also gegeben, also dieses Datum, P, A, B, soll man dieses x berechnen. Das ist der diskrete Logarithmus. Und was ich gerade gesagt habe, ist das diskrete Logarithmusproblem. So. Das ist ein fundamentales Problem für die Kryptographie. Die Sicherheit vieler kryptografischer Verfahren beruht auf der Schwierigkeit von dem Problem. Also stellt sich die Frage, kann man auch einen Pseudo-Zufallsgenerator machen, der auf der Schwierigkeit dieses Problems beruht? Und die Antwort ist ja. Da gibt es eine schöne Konstruktion, die ist sehr elegant. Ist mathematisch sehr elegant, also von mathematischen Gesichtspunkten her sehr befriedigend. So, und sieht wie folgt aus. Man nimmt eine Primzahl, die sollte ungefähr Größe 2 hoch L haben, damit die Ausgabe einfach so ein Bitstring der Länge L ist. Und eine geeignete Zahl A, kleiner p, die jetzt diese Basis darstellen soll. Da muss eine bestimmte Bedingung gelten, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Und dann hat man diese Update-Funktion hier. Das ist einfach wirklich nur hier exponentieren. Das x geht jetzt in Exponenten. Und die Ausgabe ist, ein Bit wird einfach ausgegeben. Super easy, ja, super einfach, super elegant. Und man kann in einer gewissen Hinsicht sagen, man kann es auch beweisen, die Sicherheit von diesem Problem in der Art und Weise, wie ich es gerade vorher geschildert habe, beruht wirklich auf der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems. Das kann man beweisen. Ja. Das heißt, das ist elegant, es ist einfach und es ist mathematisch sehr befriedigend. Es gibt hier aber nur ein Problem. Es ist langsam. Es ist wirklich sehr langsam. Und deshalb ist es eigentlich nicht wirklich praxisrelevant. Wenn man jetzt das praxisrelevant machen möchte, dann kann man die folgende Variante machen. Man fixiert noch eine andere Zahl, b. Und hier, diese Update-Funktion ist wie vorher, aber die Ausgabefunktion ist nicht ein Bit, sondern b hoch x. So, ich stelle es nochmal da. Klar ist jedenfalls schon mal, es wird sehr viel mehr ausgegeben als vorher. Okay, also schauen wir es nochmal an. Das ist das Ding hier. Hier wird jetzt nicht ein Bit ausgegeben, sondern halt viel mehr. L-Bits. So, ist also eigentlich einfach jetzt effizienter. So, das ist jetzt erstmal einfach nur besser. Und in einer gewissen Hinsicht kann man auch wieder sagen, das ist mathematisch sehr elegant. Und da kann man auch Aussagen darüber beweisen und so weiter und so gut. Es gibt hier aber eine interessante Eigenschaft. Wenn ich das B, sagen wir mal, kann ich auch als Potenz von A darstellen. Sagen wir mal. Und wenn ich jetzt diesen Exponenten hier kenne, dann kann ich nämlich das Folgende machen. Dann kann ich aus der Ausgabe den internen Zustand oder beziehungsweise den nächsten internen Zustand berechnen. Dieses E ist sozusagen so dieser Exponent hier. Und was man hier machen muss, ist sozusagen, man muss hier die e-te Wurzel ziehen. Ja, man muss hier sozusagen die e-te Wurzel ziehen. Modulo p. Und das ist eine Operation, die ziemlich einfach ist. Ja, also das kann man machen. Und also jedenfalls, das ist eine elegante Konstruktion, die auch ihre Vorteile hat. Das Interessante ist nur, jetzt erstmal, das ist eine interessante Beobachtung, wenn ich das P habe, das A habe und das B habe und dieses E auch noch kenne, dann kann ich aus der Ausgabe den internen Zustand berechnen und dann ist natürlich nichts mehr danach pseudo-zufällig. So, und jetzt ist das Folgende interessant. In dem konkreten Generator, den ich gerade angegeben habe, ist P, A und B fest. Wenn ich P, A und B wähle auf eine mir geschickte Art und Weise, nämlich indem ich nicht B wähle, sondern E wähle und daraus B berechne, da muss ich ja E gar nicht berechnen, weil das habe ich ja selber gewählt. Ja, also nochmal. Wenn P, A und B Teil der Eingabe des Nutzers wären, dann wäre das ein super Verfahren. Aber wenn P, A und B von mir gewählt werden und ich gebe das dann Ihnen, dann ist das ja für Sie ein gutes Verfahren und für mich in der folgenden Hinsicht. Für Sie ist das ein gutes Verfahren, das ist sicher gegen alle Leute, außer gegenüber mich. Aber für mich ist das gut, weil ich alles lesen kann, was Sie machen. Ja, so, und das ist jetzt genau das, was man haben wollte. Das entspricht genau der Spezifikation, wenn Sie es nochmal im Auge behalten, was dort stand, in dem Dokument mit Bullborn, da stand genau, man will das so machen, dass es für einen selber vorteilhaft ist, aber für den Benutzer auch trotzdem noch sicher. Und das ist genau der Fall. Es ist wirklich sozusagen auch in dem Hinsicht fair. Also der Benutzer wird jetzt nicht in dem Sinne geschädigt, dass eine dritte Person jetzt irgendwie den Benutzer angreifen könnte, sondern nur derjenige, der das gemacht hat. Nur diese Person kann es machen. Okay. Ja, also das hat stattgefunden. Ja, also nicht genau in dieser Hinsicht. Das war ein bisschen eine Variante mit elliptischen Kurven. Deshalb auch hier der Name, Dual Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generator. Bei elliptischen Kurven ist das alles ein bisschen anders. Das funktioniert ähnlich, aber ein ganz bisschen anders. Davon darf man sich aber nicht verwirren lassen. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Bei elliptischen Kurven, jetzt ein bisschen was für die Experten, die haben eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate. Nicht zu jeder X-Koordinate gibt es überhaupt einen Punkt. Das ist jetzt ein Bild über den reellen Zahlen, da ist das so, aber oder, da ist das so, zumindest in dem Bereich hier. Aber über also Modulo P ist das nicht so. Nicht zu jeder X-Koordinate gibt es einen Punkt. Deshalb kann man, ja, die Frage ist, was soll man ausgeben, dass es auch zufällig ist. Ja, jetzt nur mal so ein bisschen für die Experten. Man möchte eigentlich die X-Koordinaten ausgeben, aber das geht nicht, weil die X-Koordinaten gar nicht wirklich zufällig sind. Also schneidet man die ab. Man gibt sozusagen einen Teil von dieser X-Koordinate aus und so funktioniert das Verfahren. So, ein bisschen das noch was zu der Story von dem Verfahren. Das ist so ein bisschen was. Das ist jetzt wirklich, na gut, okay, ich sollte nicht das Wort Story sagen, das habe ich ja vorher schon gesagt, also zum Zeitverlauf von dem Verfahren, sagen wir mal. Und nochmal auch so ein bisschen was nochmal zu rekapitulieren, so ein bisschen vielleicht aus einer anderen Perspektive, aus einer nicht-technischen Perspektive vielleicht eher. Also im Jahr 2000 begann die Diskussion über einen neuen Standard. Und dann gab es so einen Draft dieses Standards. Und man kann nachträglich sagen, dass dieses Draft eigentlich auch schon sozusagen in diese Richtung hier beeinflusst worden ist. Ja, das kann man klar sagen. Gut. Und dann gab es eine erste Implementierung, also eine wichtige Implementierung durch die Firma ASA Securities. Ja. Und in der Kryptobibliothek BSafe, wo das jetzt hier dann die Default Option wurde. Das ist auch interessant. Ja. Und interessanterweise, das ist aber jetzt erst nachträglich rausgekommen, gab es dann noch eine Patentanmeldung der Firma Certicon über die Funktionsweise dieses Verfahrens mit der Hintertür. Also niemand kann jetzt mehr sagen, hätte das nicht gewusst. Die Firma Certicon hat in dem Standardisierungsprozess teilgenommen. Und die haben das selber zum Patent angemeldet. Dann, interessanterweise, ein kleines technisches Detail. Ich habe gerade gesagt, die Ausgabe bestand aus diesen abgeschnittenen X-Koordinaten, der Punkt auf der elliptischen Kurve. Das Abschneiden war nicht gut genug, sodass die Ausgabe war überhaupt nicht zufällig. Das hat aber nichts mit der Hintertür zu tun. Das Verfahren ist überhaupt nicht gut. Warum hat man das so gemacht? Das hat man so gemacht, damit die Hintertür trotzdem noch bestehen bleibt. Es war nicht möglich oder schwer möglich, ein Verfahren zu haben, das wirklich, wirklich richtig gut ist, wo richtig gut pseudo-zufällig ist und gleichzeitig noch diese Hintertür hat. Also hier hat man einen Kompromiss. Ja, es gab dieses Paper, hat gesagt, das ist nicht zufällig, also es hat jetzt nichts mit der Hintertür zu tun. Und dann gab es eine Recommendation von NIST. Ja. 2013 gab es dann die Enthüllung durch Bull Run. Ja. Interessanterweise gab es hier aber noch was. Auch die Hintertür wurde schon diskutiert auf der Tagung Krypto, auch, glaube ich, im Jahr 2006, ungefähr jedenfalls, wurde auf der Tagung Krypto, auf der größten Kryptografie-Tagung, wurde diskutiert, oder gab es eine Präsentation, dass es diese Hintertür geben könnte. Und interessant ist jetzt, rückblickend betrachtet, jetzt nicht nur der technische Aspekt, sondern auch die Frage ist auch, ja, warum hat das jetzt eigentlich keiner gemerkt? Oder man hat es vielleicht gemerkt, aber man hat es nicht ernst genommen. Letztendlich gab es ja die Produkte. Es gab ja dieses Verfahren. Leute hätten ja sagen können, ja, ist klar, hat eine Hintertür. Also jetzt nachträglich betrachtet, es hätten jetzt Hunderte von Leuten sagen können. Und wie gesagt, es war ja öffentlich. Ja, das ist das große Mysterium. Wie könnte das sein, dass man das schafft, dieses Verfahren so, sagen wir mal, zu pushen, aber in der Öffentlichkeit, ja, unter Experten, die wussten, dass es, oder sagen wir mal, wenn sie drüber nachgedacht hätten, hätten wissen müssen, dass es schwach ist. Ja, und meine Antwort darauf ist einfach, Die Leute haben nicht drüber nachgedacht. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, der wahrscheinlichste Grund, dass sie nicht drüber nachgedacht haben, ist einfach, dass es einfach nicht in ihrer Aufmerksamkeit lag. Denn das ist die Antwort, die ich mir auch einfach selber geben muss. Ich hätte ja auch einer von den Experten sein können, aber ich habe ja auch nicht drüber nachgedacht. Ja? Und das ist ein interessanter Aspekt, über den man mal nachdenken sollte, wenn man bei Sicherheit nachdenkt. Ja, also bevor man irgendwie, also wenn man sagt, etwas ist sicher, da muss man wirklich über alle Aspekte wirklich nachgedacht haben. Aber vielleicht gibt es ja einen Aspekt, über den man gar nicht nachgedacht hat. Ja? Vielleicht ist einem ja einfach irgendwas nicht klar geworden. Interessant ist auch das Folgende. Es gibt dann auch jetzt im Sinne dieser oder im Folge dieser Snowden-Enthüllungen gibt es auch eine Meldung von Reuters, dass RSA Securities 10 Millionen Dollar von der NSA erhalten hätte, um dieses Verfahren als Default Option zu implementieren in dieser Bibliothek BSAFE. Also RSA Securities sagt darauf, dass sie kategorisch abstreiten, a known flawed pseudo-random generator implementiert zu haben. Ja, so, das ist interessant. Also sie streiten, und dafür Geld bekommen zu haben. Ja? Also sie streiten nicht ab, Geld bekommen zu haben, sie streiten auch nicht ab, es implementiert zu haben. Also sie haben es ja sowieso, das ist ja eh klar. Aber sie streiten ab, dass sie gewusst haben, dass diese Schwachstelle existiert. Ich werde da gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber ich würde dazu sagen, man sollte diese Aussage von RSA Securities durchaus ernst nehmen. Ich werde da nachher nochmal was zu sagen. Gut, die Frage ist, erklärt das die Fähigkeiten von diesem Bullrun-Verfahren? Und die Antwort darauf ist, nein. Also soweit ich das beurteilen kann, nicht. Denn dafür ist dieser Pseudo-Zufallsgenerator einfach schon nicht weit verbreitet genug gewesen. Also zum Beispiel jetzt bei OpenSSL hört man ja, der wäre implementiert gewesen, aber der hätte ja gar nicht funktioniert. Also da war ein Bug in der Implementierung und niemand hat es gemerkt. Also zum Beispiel ist er dann ja offensichtlich in der Community gar nicht eingesetzt worden. Also ich würde sagen, es muss noch andere Angriffspunkte gegeben haben, und das ist ja durchaus auch konsistent mit den Folien über Bullrun, die ich am Anfang genannt hatte. Denn ich hatte da ja auch, da stand ja auch drin, dass es da verschiedene Angriffspunkte gab. So, und da möchte ich jetzt noch einen Punkt diskutieren, nämlich klassische Kryptoanalyse. So, also erstmal folgende Aussage. Man kann sagen, und das ist also so mehr oder weniger anerkannt, und das ist auch in einer gewissen Hinsicht sozusagen Stand der Forschung, das diskrete Logarithmusproblem, das ich gerade diskutiert hatte, das klassische, Modulo P, nicht das in elliptischen Kurven, ist bei gleicher Schlüssellänge ungefähr genauso sicher wie das Faktorisierungsproblem. Und das ist das, auf dem RSA beruht. Also das ist eine Aussage, die man so treffen kann. Genauer gesagt, das diskrete Logarithmusproblem ist ein bisschen schwieriger. So. Muss aber da vorsichtig sein. Und das werde ich jetzt erläutern. Diese Aussage ist in einer gewissen Hinsicht richtig, ist in der Praxis, aber oftmals nicht richtig. So. Jetzt geben wir uns mal so ein diskretes Logarithmusproblem mit festen Parametern vor. Das heißt, wir geben uns P vor und A vor. Und wir berechnen da also diskrete Logarithmen zu der Basis A modulo P. Also das war dieses B ist gleich A hoch X modulo P und wir wollen das X berechnen. So, und jetzt es gibt die folgende klassische Idee, um das anzugreifen. Diese Idee ist absolut total klassisch. Das ist wirklich absolut total Standard. Ja. Wenn man eine Tabelle von Logarithmen hätte für kleine x, ja, log a von x, dann kann man diese benutzen wie folgt. Also wir haben so eine Tabelle, die nicht zu klein ist. Wenn ich jetzt so ein b habe und ich möchte jetzt, wie gesagt, zu dem b den diskreten Logarithmus brechen, also den Logarithmus von b zur Basis a, modulo p, dann mache ich das Folgende. Ich gucke einfach mal nach, ob b in der Tabelle ist. Wenn b in der Tabelle ist, dann habe ich ja den Logarithmus ja, was heißt berechnet? Ich meine, ich kann hier einfach nachgucken. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, dann modifiziere ich das hier und ich multipliziere das hier einfach mit Potenzen von a, solange bis das hier in der Tabelle ist. Und wenn ich was habe, was in der Tabelle ist, dann nehme ich auf beiden Seiten den Logarithmus. Und was ich dann habe, ist, dass der Logarithmus von c, diese Seite, ist der Logarithmus von b plus e. Also Ich glaube, das geht noch, also so schulmathematisch, ja. Aufpassen, das haben wir hier einen diskreten Logarithmus, aber die Gleichung ist in einer gewissen Hinsicht immer noch richtig. So, wir wollen ja das hier berechnen, bringen wir es auf die andere Seite und fertig. So. Also wenn man so eine Tabelle hat, dann kann man diese Tabelle unter Umständen gewinnbringend einsetzen. Die Tabelle sollte natürlich nicht zu klein sein. Die Tabelle kann nicht zu groß sein, weil man sie schon allein abspeichern muss. Und interessant ist jetzt, dass man so eine Tabelle relativ effizient berechnen kann. Relativ effizient heißt effizienter, als man annehmen würde. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Habe ich übrigens beim letzten Mal drüber vorgetragen. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Man kann diese Tabelle relativ effizient berechnen, aber aufpassen, diese Tabelle ist riesengroß. Man muss jeden einzelnen Eintrag davon berechnen. Und es ist sehr aufwendig. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie einfach ist und dass man mit diesem Verfahren irgendwie grundsätzlich diskrete Logarithmen irgendwie immer lösen kann. Das ist einfach erstmal nur ein Ansatz. Ja? Aber der Ansatz ist, wenn man die Tabelle hat, dann kann man das machen und diese Tabelle kann man relativ einfach, das heißt einfach, als man a priori annehmen würde, vielleicht berechnen. So, das ist aber nach wie vor sehr aufwendig, so eine Tabelle zu berechnen. Der Punkt ist aber der, wenn die Primzahl fest ist, dann brauche ich nur eine Tabelle. Wenn wir alle dieselbe Primzahl nehmen bei dem diskreten Logarithmus, alle modulo Pi rechnen, dann kann ein Angreifer mit derselben Tabelle diese diskreten Logarithmen berechnen. Denn wenn wir alle unterschiedliche Primzahlen nehmen, also modulo unterschiedlicher Primzahlen rechnen, dann geht das nicht. Dann muss der das immer wieder von vorne machen. Ja, so. Und jetzt stellt sich ja die Frage, gibt es vielleicht solche Primzahlen, die so wichtig sind, dass sie so viele Leute benutzen? Ja, gibt es. Es gibt genau hier zwei sehr wichtige Primzahlen. Die stehen in Standards drin. Internet Key Exchange, ja. Diesen Internet Technology Task Force, oder wie das heißt, stehen die in den Dokumenten drin, in den Standards drin. Also kryptografische Verfahren auf dem Internet, wie Internet Key Exchange, sollen diese zwei Gruppen unterstützen. So, ja, Gruppen, das heißt Primzahlen, ja, das war jetzt Slang, mathematischer Slang. Modulo sollen Modulo P das irgendwie unterstützen. Modulo dieser konkreten Primzahlen. So. Das heißt hier Gruppen. Das hat schon seinen Sinn, dass es Gruppen heißt, aber ist jetzt nicht so wichtig. Gruppe heißt sowas wie endlicher Rechenbereich. Wir rechnen hier Modulo P. So, also dieses Ding hier ist sowieso schwach. Das ist eh klar. Ja, das ist jetzt nicht weiter, ist irgendwie belangreich oder so. Das ist aber auch eh klar. Also das würde jetzt auch irgendwie, jetzt irgendwie keiner bei Verstand würde das jetzt irgendwie noch benutzen. Interessant ist jetzt, die 1024. 1024 Bit ist jetzt wirklich so für einen Praktiker. Also wenn man jetzt mal so im akademischen Umfeld 1024 Bit diskreten Logarithmus, also das wäre so das Ziel. Ja. So. Und es stellt sich halt jetzt die Frage, ist das einer der Angriffspunkte gewesen, in diesen Technologien, die für Bullrun benutzt werden. Ist das plausibel? Ja, einige Kollegen von mir haben vor 10 Jahren darüber ein Paper geschrieben, in dem sie argumentiert haben, dass man eine Maschine bauen könnte, die ungefähr 1 Milliarde Euro kosten würde, mit der man das machen könnte, mit 1 Milliarde Euro. Mit 1 Milliarde Euro könnte man das in einem vernünftigen Aufwand, sagen wir mal ein Jahr oder so, könnte man eine so eine Tabelle machen. Und danach ist es relativ einfach. 1 Milliarde Euro müsste man ausgeben. Frage ist, ist das plausibel? Ja, und da gibt es dann auch wieder Quellen von Edward Snowden, die das nahelegen. Das ist sehr plausibel. Also das kryptologische Budget der NSA, da findet man Zahlen in der Größenordnung von 10 Milliarden Dollar. Und da gibt es auch dann Budgetposten in Größenordnung von 200, 300 Millionen Euro, die hiermit völlig konsistent sind. Also sowas wie IT-Infrastruktur für kryptologische Fähigkeiten oder sowas. Also das ist absolut plausibel. Also es ist absolut plausibel. Vor 10 Jahren war es 1 Milliarde. Vielleicht haben die auch nicht sofort angefangen. Da war es vielleicht nur noch 0,5 Milliarde. Und 0,5 Milliarde ist auch neben sonstigen Aktivitäten eine Sache, die die NSA innerhalb von 2 Jahren hätte machen können. Und 2 Jahre wäre jetzt auch so ein Projektrahmen gewesen, der dafür vernünftig ist. Also der Punkt ist einfach, es ist technisch sehr naheliegend. Es würde die Fähigkeiten erklären und es ist mit dem Budget vollkommen konsistent. Und ehrlich gesagt, die NSA wäre dumm gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätte. Also so eine Organisation, also die müssten eigentlich einfach nicht auf dem Laufenden gewesen sein, wenn sie es nicht gemacht hätten. Also das wäre schon eine Dummheit gewesen. Und deshalb würde ich sagen, ist das eine Spekulation, die nicht zu fern liegt. Dass es eben auch so war. Also das ist jetzt hier auch einer der Aspekte, auf die man aufpassen sollte. Also das sollte man jetzt nicht mehr verwenden. Aber sowieso sollte man ja elliptische Kurven verwenden. Und dann ist das sowieso alles nochmal ganz anders. Und da gibt es diese ganzen Angriffe gar nicht. So. Und wenn jeder seine eigene elliptische Kurve verwendet, ist es noch viel sicherer. Aber ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. So. Okay. So, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ah, okay, viel Zeit habe ich nicht mehr, genauer gesagt eigentlich gar keine mehr. Ah ja, gut, okay, wir haben sicherlich verspätet angefangen. Also gut, es ist 4 Uhr, aber gut, okay. Ich möchte jetzt das Ganze nochmal einbetten in so einen politischen Aspekt. Ja, ohne zu sehr mich selber in eine politische Richtung aus dem Fenster zu lehnen, aber einige Sachen scheinen mir doch sehr naheliegend zu sein. Und dazu möchte ich jetzt nochmal auf RSA Securities zurückgehen. RSA Securities macht jedes Jahr eine große Tagung in San Francisco. Und als das hier bekannt wurde, 2014, da standen die natürlich auch unter starkem Druck und mussten sich auf ihre eigenen Tagungen natürlich auch rechtfertigen. Ja. Und hier erzähle ich Ihnen jetzt gleich, was der Chef von RSA Securities jetzt dazu gesagt hat, wie das dazu gekommen ist, dass sie also eben diese Implementierung vorgenommen haben und implizit auch natürlich damit dann zurückweist, diese Anschuldigung von Reuters, da gäbe es irgendwie diesen geheimen Deal und die hätten das irgendwie absichtlich gemacht. Also schauen wir uns das einfach mal an. Okay. Has RSA done work with the NSA? Yes. But that fact has been a matter of public record for nearly a decade. You see, many people forget that the NSA is not a monolithic organization. The NSA also has a defensive arm, the Information Assurance Directorate, IAD, whose stated mission is to defend information systems and U.S. critical digital infrastructure. In practice, NIST, RSA, and indeed, most, if not all, major security and technology companies work primarily with this defensive division within the NSA. In addition, we all receive valuable intelligence from the NSA on threats and vulnerabilities. Das ist zumindest eine Story, die in sich selbst konsistent ist und die man auf jeden Fall erstmal sich anhören muss. Regardless of these facts, when or if the NSA blurs the line between its defensive and intelligence gathering roles and exploits its position of trust within the security community, then that's a problem. Ich würde sagen, das ist eine Aussage. Also wir haben hier sozusagen ja auch einen Beschuldigten, RSA Securities, die sich jetzt hier rechtfertigen für diesen Schmarrn, den sie gemacht haben. Und das ist zumindest eine Verteidigung, die in sich selbst vollkommen konsistent ist und die man auf jeden Fall erstmal sich anhören muss. Aber jetzt mal unabhängig davon, wie das jetzt bei RSA Securities intern gelaufen ist, völlig unabhängig davon, muss ich sagen, das scheint mir eine vollkommen logische, konsistente Position zu sein. Also es kann schon Organisationen geben, Geheimdienst und auch etwas mehr in eine Beratung gehende Regierungsorganisation. Aber das Problem ist, wenn das alles vermischt ist. Ja? Die Zielkonflikte sind auf jeden Fall problematisch. Egal, ob man jetzt meint, einen Geheimdienst haben zu wollen oder in welcher Größe man den haben möchte. Und egal, ob man meint, man bräuchte diese Beratung seitens der Regierung, also einer Regierungsorganisation, egal, wie man es hat. Aber die Zielkonflikte sind auf jeden Fall problematisch. In Deutschland haben wir das nicht. In Deutschland haben wir eine klare Aufteilung seit 1991 zwischen Bundesnachrichtendienst und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und Deutschland war da wirklich auch ein Vorreiter. Und ich muss auch sagen, das war auch eine gute Entscheidung. Und Deutschland, um das nochmal zu sagen, deutsche Regierung oder der deutsche Gesetzgeber, Bundestag, hat einige gute Entscheidungen getroffen, ja, mit denen wir uns durchaus sehen lassen können. Also hier auch ein kritisches Publikum. Ich bin selber auch kritisch, aber das muss man auch anerkennen, muss ich sagen. Also es gibt in Deutschland diese Aufteilung und in den USA gab es die nicht. Gab es die nicht. Dann hat der amerikanische Präsident Barack Obama da eine Review Group eingesetzt. Und die haben dann einen Report verfasst. Der ist auch sehr lang. Es gibt eine lange Version, es gibt eine kurze Version und ich lese das auch nochmal daraus vor. NSA now has multiple missions and mandates, some of which are blurred, inherently conflicting or both. Fundamentally, NSA is and should be a foreign intelligence organization. It should not be a domestic security service, a military command, or an information assurance organization because of its extraordinary capabilities. Effective oversight must exist outside of the agency. Und dann weiter. As a matter of history, the evolution in the roles and missions of NSA is understandable. Those roles have emerged as a result of a series of historical contingencies and perceived necessities and conveniences. But if the nation were writing on a black slate, we believe it's unlikely that we would create the current organization. Also einfach wieder auch genau das Gleiche. Also das sind jetzt keine Krypto-Geeks, die jetzt den Präsidenten beraten haben. Da war zum Beispiel innerhalb dieses Komitees war Michael Morell, der war mal Chef vom CIA. Also der hat das also mit unterstützt. Ja? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine logische, konsistente Position, egal welche Position man ansonsten hat über die Rolle von Geheimdiensten. Ja, jetzt hat die NSA ein neues Design bekannt gegeben, NSA 21. Diese Organisation, von der ich gerade geredet hatte, also die sozusagen BSI für Amerika, ist nicht geschaffen worden. Also wenn überhaupt, dann müssen wir das jetzt hier intern wiederfinden. Und die Frage ist wo? Unter Workforce, Business Management, Engagement and Policy, Operations, Capabilities oder Research? Wo findet jetzt diese Aufteilung statt? Und der Punkt ist gar nicht. Das ist nämlich jetzt alles in Operations. Vorher gab es noch eine stärkere Aufteilung als jetzt. Vorher gab es das Information Assurance Directorate, ja, und dann andererseits Signal Intelligence. Und jetzt gibt es überhaupt nicht mehr. Das ist offiziell von der NSA so bekannt gegeben worden, auch von dem Chef der NSA, so vertreten worden. Es wird jetzt nicht auseinandergetan, es wird jetzt gemerged. Das ist die Reaktion. Das ist ja interessant. Ja, das ist ja interessant. So, die Begründung hierfür ist im Wesentlichen Cybersecurity. Wir müssen jetzt, es gibt jetzt also viel mehr sozusagen Bedrohungsszenarien und wir müssen also, es gibt halt kleinere Projekte, wo die Leute halt dann zusammenarbeiten sollen und dann werden halt immer kleine Gruppen gewählt und da müssen halt dann immer die besten Leute miteinander arbeiten. Gut. Ist auch eine Begründung, die in sich konsistent ist, aber es geht halt offensichtlich in eine ganz andere Richtung und alles kann man halt nicht haben. Das widerspricht halt meiner Meinung nach dem gesunden Menschenverstand und entspricht halt auch den Empfehlungen von diesem Beratungsgremium. So, zum Ende möchte ich jetzt noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, den Vortrag. Also der Vortrag hat ja auch so ein bisschen technisch angefangen, ein bisschen historisch und jetzt sind wir am Ende hier ein bisschen mehr so im politischen Bereich gelandet. Ich habe eine Frage gestellt am Anfang, nämlich nach den Fähigkeiten und Vorgehensweisen der NSA und ich habe da auch eine Antwort drauf gegeben. Insbesondere die sehr interessante Antwort, dass geheimdienstliche Operationen sozusagen in bezüglich Standards, Beeinflussung in eine langfristig gute Richtung also gemacht worden sind. Ich möchte aber auch selbstkritisch sagen, dass vielleicht die Frage gar nicht so gut war. Denn die NSA hat Zehntausende von Mitarbeitern und es gibt dieses Information Assurance Directorate. Und diese Leute da haben die gleichen Aufgaben wie das BSI. Und man kann nicht sinnvollerweise diesen Zehntausenden Mitarbeitern jedem Einzelnen persönlich unterstellen, sie wären mit diesen Politiken, mit diesem Vorgehen einverstanden. Wie ich bereits sagte, ist, es gibt nicht die NSA, es gibt einen internen Zielkonflikt in der NSA. Und das ist eigentlich vielleicht die Antwort auf dieses Schlamassel. Abschließend vielleicht noch zwei weitere Sachen. Was kann man jetzt persönlich daraus mitnehmen? Bedeutet das jetzt, also Standards, okay, Standards als NSA und NSA ist irgendwie nicht gut. Also das heißt, wir machen jetzt gar keinen Standards. Das bedeutet dann, wir machen jetzt alles selbst. Also da muss ich auch sagen, ja, auch hier in der Szene machen sie das nicht. Ja, die Leute haben schon Ahnung. Und es ist auf jeden Fall schon sinnvoll, wenn man im Großen und Ganzen dem wissenschaftlichen Konsens folgt Und der spiegelt sich auch in Standards wider. Aber man muss halt kritisch bleiben. Ja, man muss halt kritisch bleiben. Und es ist vielleicht am besten, wenn man etwas macht, was in die Richtung des sozusagen des wissenschaftlichen Konsens geht, aber sich ein bisschen sozusagen von dem allzu regierungsnahen ein bisschen fernhält. Also zum Beispiel NSA empfiehlt auch elliptische Kurvenkryptographie, empfiehlt dort auch elliptische Kurven. Da machen wir auch elliptische Kurvenkryptographie. Das ist dadurch jetzt nicht schlechter geworden, aber wir müssen da jetzt ja nicht gerade die Kurven von der NIST nehmen. Dann nehmen wir halt unsere eigenen Kurven. Aber die sollten wir vielleicht auch nicht wirklich selber machen, sondern da fragen wir dann halt auch wieder einen Experten. Und da gibt es ja auch gute Angebote, ohne da jetzt auch jetzt im Speziellen einzugehen. So, gut. Und noch abschließend möchte ich auch noch etwas sagen. Wir hatten gerade einen sehr interessanten Vortrag, auch über das Vorgehen der Amerikaner. Und ich hatte jetzt auch noch meinen Vortrag. Es ist mir auch ein Anliegen zu sagen, in politischer Hinsicht könnte es so wirken, meiner Meinung nach, als mir wäre es nicht lieb, wenn es so wirken würde, als würden ich einseitig die Amerikaner sozusagen kritisieren, ja. Ich möchte hier neutral bleiben. Ich möchte einfach neutral bleiben. Ich habe gewisse Sachen dargelegt, die ich jetzt anhand der NSA dargelegt habe. Man sollte jetzt vielleicht nicht so sehr sagen, okay, das ist die NSA, das sind die Amerikaner und dann gleich sozusagen auf so eine politische oder emotionale Ebene gehen, sondern einfach auch nur mal so als Beispiel dafür nehmen, wie auch jetzt in so einem Bereich auch einfach vorgegangen wird. Und jetzt muss man eigentlich auch ehrlicherweise sagen, die Amerikaner sind ja sehr offen. Es ist nicht nur eine lebhafte Demokratie, wie ja jeder weiß. In Amerika wird ja viel gestritten, das weiß ja jetzt jeder. Sondern sie sind auch als Menschen sehr offen. Das weiß man ja, wenn man mit Amerikanern kommuniziert. Und die Amerikaner hatten Pech und oder Inkompetenz, dass es eben Edward Snowden gab. Oder vielleicht auch, muss man sagen, vielleicht spricht es auch für sie, dass sie ihn nicht gleich liquidiert haben. Hätten vielleicht andere Dienste ja auch gemacht. Muss man ja vielleicht auch mal sich überlegen. Ja. Man sollte vielleicht sich bewusst sein, es gibt nicht nur die Amerikaner, und über die Amerikaner wissen wir jetzt halt einfach mal besonders viel, aber es wäre auch interessant, dann auch andere Länder, andere globale Player dann auch mal entsprechend auch zu untersuchen, auch in Sprachen, die wir halt dann auch nicht so gut lesen können, wo ich dann auch nicht einfach so vorlesen kann. Und das ist vielleicht die größere Herausforderung. Und damit möchte ich schließen.